In der Lehre, in der Ausbildung wurde der weibliche Körper systematisch ausgeschlossen. Ich arbeite viel mit Mikronährstoffen. Wenn wir die Speicher gut auffüllen, dann verbessert sich auch viele Symptome.
Hallo, liebe Hörerinnen, willkommen zurück. Heute haben wir ein Thema auf der Agenda, das viele von uns umtreibt und zu dem wir immer wieder zurückkommen, weil es so wichtig ist. Und zwar, wie kann ich meinen, also den weiblichen Körper besser verstehen und wie kann ich dafür sorgen, dass es mir dauerhaft gut geht? Bei mir ist Dr. Judith Bildau. Sie ist Gynäkologin, Medical Influencerin, Expertin für Frauengesundheit und Gendermedizin, Longevity und Hormonberatung. Sie hat ein neues Buch geschrieben. Das gibt's auch schon jetzt ein bisschen länger auf dem Markt. Ein paar Monate, glaube ich. Body in Balance, Hormone verstehen und unerklärliche Beschwerden loswerden. Da widmet sie sich dem Thema Frauengesundheit und sagt, das darf kein Nischenthema mehr sein. Judith ist heute hier bei mir zugeschaltet aus Rom, wo sie lebt und praktiziert. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen, vielen Dank für die tolle und warme Einleitung und vor allem vielen Dank für die Einladung, liebe Annette. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch jetzt gleich. Das Tolle ist, Frauengesundheit und Frauenrechte ja auch liegen dir total am Herzen. Das hat mich sehr beeindruckt, auch wenn man in dein Buch schaut, kommt das ja sofort so da raus. Und du meinst, Frauengesundheit müsse auch viel mehr als bisher in den Fokus gerückt werden. Du sagst, Frauen werden in der Medizin seit langem systematisch übersehen.
Wir wissen zum Beispiel gar nicht genau, was ist die Endometriose oder wie kann sie entstehen, wenn wir über ein anderes weibliches Krankheitsbild sprechen, wie das PMS, das prämenstruelle Syndrom, oder das PMDS, das prämenstruelle dysphorische Syndrom. Also das sind ja Erkrankungen, die zyklisch, also in jedem Zyklus mitunter bei den Frauen auftreten können. Und eine Vielzahl von Frauen ist betroffen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was passiert da im weiblichen Körper? Was sind die hormonellen Ursachen dafür? Und wie kann ich ganz spezifisch diese Frauen unterstützen? Das Thema Wochenbettdepression, also Wechseljahrsbeschwerden und so weiter und so weiter. Und da haben wir so viele Fragezeichen, Annette. Und da müssen wir auch so ehrlich sein. Also ich kann vielen Mädchen und Frauen im Grunde immer nur die Pille anbieten. Das war ja jahrzehntelang das Allheilmittel für alles, also eine Therapie quasi nach dem Gießkannenprinzip. Und da ist die Skepsis berechtigterweise immer größer geworden. Viele Frauen wollen nicht mehr hormonell verhüten, also mit synthetischen Hormontherapien beginnen. Und dann wird es schon schwierig.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, was in diesem Post los war und warum der solche Wellen geschlagen hat und was er völlig unerwartet kam.
Für mich kam das tatsächlich unerwartet. Es ging mir eigentlich nur in Anführungszeichen darum, darauf aufmerksam zu machen, dass wir Frauengesundheit in den Fokus stellen müssen, dass es kein Wiener Fleck mehr sein darf, weil es schließlich die Hälfte der Gesellschaft betrifft und wie gesagt, Frauen nicht adäquat behandelt werden, nicht adäquat in pharmakologischen Studien beachtet werden. Die meisten Medikamente, die auf dem Markt sind, da waren in den Zulassungsstudio Frauen anteilsmäßig völlig minder vertreten. Frauen wurden systematisch aus pharmakologischen Studien ausgeschlossen. Das hat viele Gründe. Letztendlich ist die Nebenwirkungsrate bei Frauen deshalb deutlich, deutlich höher als bei Männern. Und es sind mitunter auch lebensgefährliche Nebenwirkungen, die auftreten können. In der Lehre, in der Ausbildung wurde der weibliche Körper systematisch ausgeschlossen. Das heißt, davon hören wir ja immer wieder, dass zum Beispiel der Herzinfarkt, der Schlaganfall meistens oder eigentlich hauptsächlich am Bild des weißen Mannes gelehrt wurde und Frauen deshalb häufig später diagnostiziert werden und natürlich dann auch eine höhere Mortalität haben. Naja, und das sind einfach Sachen, die ich eigentlich aufgeführt habe. Und da haben viele gesagt, nee, das kann nicht sein. Wir sind leben in einer westlichen Welt, in einem europäischen Land, jetzt egal ob Italien oder Deutschland, das können Sie sich nicht vorstellen. Frauen würden doch nur über Gesundheitsthemen quatschen und die würden auch sehr viel über ihren Körper kommunizieren. Und immerhin wären ja mittlerweile mehr als die Hälfte der Medizinstudierenden wären weiblich und das könnte einfach nicht sein. Das war etwas, was sich viele nicht vorstellen können. Und ich kann sogar verstehen, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und dennoch ist es die Realität.
Ja.
Und das ist eben ein ganz großer Wunsch, dass man wirklich einen Status quo macht und sagt, so ist es. Also Medikamente wurden an Frauen nicht ausreichend getestet. Es gibt für viele weibliche Erkrankungen keine ausreichende Ursachenforschung, deshalb auch keine adäquaten und spezifischen Therapien. In der Ausbildung wurde der weibliche Körper und übrigens auch die hormonellen Veränderungen zyklisch oder in den verschiedenen Lebensphasen systematisch ausgeklammert. Und man muss einfach auch sagen, in den entscheidenden Positionen, also da, wo Entscheidungen getroffen werden in Lehrstühlen, also Chefärztin beziehungsweise überhaupt auch Universitätsprofessoren und so weiter, da ist ein Bruchteil weiblich. Einfach, weil auch die Medizinlandschaft für Frauen immer noch wahnsinnig schwer ist.
Ja, also es ist wirklich spannend. Wir müssen dazu mal einen anderen Podcast machen. Gendermedizin ist ja die Fachrichtung. Man glaubt es nicht, was da alles los ist. Ich habe aber in deinem Buch gelesen, dass viele Frauen, also eben auch von der weiblichen Seite jetzt gesehen, bewusst nicht über gewisse Themen sprechen würden, um gar nicht als schwach oder hysterisch zu gelten. Das fand ich regelrecht schockierend. Ich dachte, wir wären inzwischen weiter und könnten über alles reden. Und auch zu Schwächen stehen und zu eigentlich ganz normalen Vorgängen.
Ja, Annette, ich glaube, wir sind da gerade in einer Umbruchsphase. Das möchte ich schon sagen. Ich glaube, es ist mittlerweile in den letzten Jahren ist das so entstanden und ich bin extrem dankbar dafür, dass viele Erkrankungen, das können weibliche Erkrankungen sein, das können aber auch zum Beispiel psychische Erkrankungen, entstigmatisiert werden und dass ein offenerer Umgang entstanden ist oder gerade am Entstehen ist. Und da muss ich auch sagen, danke an die sozialen Medien, wo einfach ein Austausch und auch eine Aufklärung relativ niederschwellig möglich ist. Gerade was das Thema Wechseljahre angeht. Wenn ich zum Beispiel über den Einfluss von Wechseljahrsbeschwerden auf die Berufstätigkeit von Frauen beziehungsweise die Leistungsfähigkeit von Frauen, wenn ich darüber spreche, da sagen viele oder kriege ich nicht wenige Nachrichten, dass Frauen sagen, müssen wir das denn jetzt irgendwie so aufbauschen? Wir haben Zahlen, wie viele Frauen sich entweder krankschreiben lassen oder sich vorzeitig berenten lassen oder Beförderung ausschlagen, weil sie eben sich nicht mehr ausreichend leistungsfähig fühlen, aufgrund von Schlafstörungen, kognitiven Symptomen wie Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, natürlich auch Hitzewallungen und natürlich auch insgesamt ein niedrigeres Energieniveau. Trotzdem haben viele Frauen berechtigterweise Angst, dass sie dadurch, gerade Frauen im mittleren Alter, noch in Anführungszeichen unattraktiver für den Arbeitsmarkt werden. Ja, die sagen, okay, vorher bin ich nicht befördert worden oder mir wurde keine Beförderung angeboten worden, weil ich ja schwanger werden konnte.
Ja. Brauchen wir denn heute auch eine andere Gynäkologie? Eine, die frauenzentrierter ist? Man glaubt es kaum, das hört sich erstmal so widersprüchlich an. Denn uns haben ja jahrhundertelang eigentlich Männer unseren Körper erklärt.
Die Klitoris ist ja im Prinzip auch systematisch aus den Lehrbüchern und auch Anatomieatlanten entfernt worden. Das war dann immer, es gab die Klitoris, ist ja quasi ein enormes Organ mit Schwellkörpern und so weiter. Das wurde im Prinzip nie gezeigt, sondern das Einzige, was ist ja das, auch das Lustempfinden mitunter, das weibliche Lustempfinden, das war dann immer so ein kleiner Punkt, Kitzler. Ja?
Ja.
Weißt du? So,
schon das Wort ist so niedlich, ne?
Genau, irgendwie. Genau, musste gekitzelt werden. Na, keine Ahnung, irgendwie so. Und noch eine Anekdote. Ich weiß nicht, ich habe die Zahl nicht ganz parat, bitte verzeih. Aber ich glaube, es sind mittlerweile im niedergelassenen Bereich 80 oder über 80% Gynäkologinnen, also Frauen, die... Ja, also ich will mich nicht festlegen, aber ich bin mir ganz sicher, dass es deutlich mehr als die Hälfte ist.
Ja.
Und das Fachmagazin, was regelmäßig erscheint für die Fachärzte und Fachärztin der Gynäkologie, heißt immer noch der Frauenarzt.
Nein.
Ja, doch.
Wahrscheinlich bei den Töchtern. Ich meine, du hast selber, ziehst 5 groß. Ihr lebt eben mit einer großen weiblichen Runde zu Hause. Was machst du mit deinen Töchtern anders oder bewusster? Wie ihr wisst, ist Lavita der Partner unseres Podcasts. Und gerade wenn es draußen kälter ist und die Tage kürzer werden, kommt es auf unser Immunsystem an. Dabei hilft uns Lavita, ein Mikronährstoffkonzentrat, das man ganz easy in ein Glas Wasser rührt. Über 70 pflanzliche Lebensmittel und wertvolle Mikronährstoffe unterstützen so unseren Körper von innen heraus. Die Inhaltsstoffe von LaVita gelangen bis in die Körperzellen, das ist sogar wissenschaftlich belegt. Seit über 25 Jahren steht LaVita für Qualität aus Deutschland und für einen Top-Kundenservice. Das zeigen auch mehr als 50.000 5-Sterne-Bewertungen online. Mehr Infos zum Produkt findet ihr auf lavita.com. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Wie kann man Mädchen stärken bei ihrer Rolle?
Das frage ich mich auch jeden Tag.
Und jeden Tag.
Es ist natürlich so, dass man sich als Mutter immer fragt, oder mir geht das so, dass ich mich eigentlich jeden Abend frage, habe ich das gut gemacht, wie ich das mache? Mhm. Also da fehlt mir so die beruflich-professionelle Distanz, weil ich natürlich emotional sehr gebunden bin und mir in dieser heutigen Welt, Annette, natürlich nichts mehr wünsche, als diese Mädchen zu starken, selbstbestimmten, unabhängigen Frauen zu erziehen.
Ja, wir wollen ja heute auch über Hormone reden. Die nehmen ja in deinem Buch auch einen großen Platz ein, zu Recht. Aber eigentlich haben sie irgendwie einen schlechten Ruf, oder? Also hat das damit zu tun, dass vieles, was an Frauen so nervig sein kann, eben genau damit zu tun hat oder darauf geschoben wird. Also man hört ja öfter, hast du wieder deine Tage, man merkt's. Warum sind wir so skeptisch, was Hormone angeht?
Die Hormone haben so einen wahnsinnig schlechten Ruf, weil die Aufklärung oder das Wissen darüber fehlt. Was machen die eigentlich mit uns? Und im Umkehrschluss, wie können wir sie für uns nutzen? Denn zunächst einmal, ganz objektiv betrachtet, Annette, sind Hormone unglaublich und eigentlich nur positiv, weil sie halten uns am Leben. Gerade passiert hormonell so wahnsinnig viel in unserem Körper. Es sind ja die Botenstoffe. Also und die Regisseure, Regisseurinnen unseres Körpers. Das ist ja unglaublich unbemerkt.
Mhm. Ja.
Aber der schlechte Ruf ist eben da, weil wir eigentlich immer nur was merken davon, wenn was nicht klappt oder wenn sich was nicht gut anfühlt. Wann setzt sich ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin mit den jungen Mädchen hin und zeigt mal den hormonellen Verlauf innerhalb eines Zykluses und erklärt, was denn ist, wenn der Östrogenspiegel steigt oder der Progesteronspiegel steigt. Also das ist ja alles irgendwie total vage und fühlt sich dann auch erstmal bedrohlich an.
Ja, ja, ja. Wie können wir sie denn für uns nutzen? Was hast du da für Beispiele?
Ja,
das ist ja echt spannend.
Es ist total spannend, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich wirklich auch mal, und damit fange ich ja im Buch eigentlich an, weil ich dachte, okay, viele wissen natürlich mittlerweile mehr, weil sie sich einfach selbst informieren. Andere sind da noch nicht irgendwie up to date. Deswegen habe ich im Prinzip einfach damit angefangen. So ist ein, in Anführungszeichen, normaler Zyklusverlauf. Und in Anführungszeichen, weil viele Mädchen und Frauen immer noch das Gefühl haben, ich bin oder mein Zyklus ist nur gesund oder nur normal, wenn er 28 Tage geht und ich so und so viele Tage blute. Dass das super individuell ist und auch von ganz vielen Faktoren im Monat abhängig ist. Zum Beispiel, wie viel Sport ich gemacht habe, ob ich eine Infektion hatte, ob ich Medikamente genommen habe, ob ich genug geschlafen habe, ob ich Stress hatte und so weiter.
Ja,
das spielt ja alles rein. Aber wenn man sich das Pi mal Daumen, deswegen ist es immer so ein Pi mal Daumen-Prinzip, anschaut, dann, wenn wir bluten, ist unser Hormonspiegel niedrig. Die Gebärmutter, Schleimhaut blutet ab und Östrogen und Progesteron sind auf einem niedrigen Niveau. Dann reift ein Follikel im Eierstock heran und dieser Follikel produziert das Östrogen. Das heißt, ganz, ganz langsam, je größer dieser Follikel wächst oder wird, steigt dieser Östrogenspiegel. Und wir wissen eben, dass Östrogen ist wahnsinnig wichtig für unsere Leistungsfähigkeit, für unsere Kognition, also dass wir uns konzentrieren können, dass wir uns erinnern können. Es ist wichtig für die Muskelkraft, weil wenn Östrogen steigt, steigt auch Testosteron. Also wir sind besonders kräftig und aktiv in dieser Follikelphase und das Ganze erreicht quasi so seinen Peak um die Ovulation. Weil da haben wir die höchsten Spiegel sowohl von Östrogen als auch von Testosteron. Und das ist zum Beispiel ein perfekter Zeitpunkt. Also viele Frauen fühlen sich da besonders selbstbewusst, besonders wohl in ihrer Haut, besonders weiblich. Klar, ist ja von der Evolution auch total logisch und schlau. Das ist ja auch die Zeit, wo quasi eine Befruchtung stattfinden kann. Also das ist ja auch gewollt. Aber unabhängig davon, dass man sich natürlich um den Eisprung herum den Kinderwunsch erfüllen kann, wenn man denn möchte, kann man sein Sexleben voll ausleben. Kann man natürlich immer, aber da ist die Lust häufig am höchsten. Man ist besonders durchsetzungsfähig oder Frau ist besonders durchsetzungsfähig. Also Konfliktgespräche, Gehaltsverhandlungen können da besonders strategisch durchgeführt werden. Und auch im Leistungssport, Annette, werden ja diese hormonellen Veränderungen immer mehr in den Fokus gerückt, weil wir eben wissen, dass jetzt der Muskelaufbau besonders gut glücken kann. Und dann platzt dieser Follikel auf und die Eizelle wird rausgegeben und dann crasht es quasi so runter, also sowohl Östrogen und Progesteron, das merken auch viele Frauen, dann übernimmt das Progesteron. Das Progesteron, das Gelbkörperhormon, das wird quasi in der Narbe vom Eierstock gebildet, wo dieser Follikel aufgeplatzt ist. Und dann kommt das Progesteron zum Zug. Das Progesteron, ich nenne es immer Wohlfühlhormon, das ist so das, wir ziehen uns sozial eher so ein bisschen zurück, machen es uns kuschelig und gemütlich. Auch das ist von der Evolution total logisch, denn jetzt soll sich ja das eventuell befruchtete Ei ganz in Ruhe und ohne äußere Störfaktoren einnisten können. Das heißt, wir werden eher so ein bisschen ruhiger. Und das ist jetzt, wenn wir an den Leistungssport denken, zum Beispiel eine besonders gute Phase für das Ausdauertraining. Es ist eine gute Zeit, um reflektierte, gut durchdachte Entscheidungen zu treffen. Wir wissen zum Beispiel, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, um unliebsame Angewohnheiten, wie zum Beispiel das Rauchen, aufzugeben oder sich im Fitnessstudio anzumelden, weil die Entscheidungen, die wir treffen, eben besonders nachhaltig wirken. Also wenn man das alles weiß und erklärt bekommt, man muss natürlich nicht, ich will jetzt auch nicht einen nächsten Druck aufbauen, dass man irgendwie sagt, okay, man muss jetzt total strikt nach dem Zyklus leben. Das geht natürlich nicht.
Ja, ja. Was sind denn die unliebsamen Beschwerden, von denen du ja versprichst, dass man sie ganz gut loswerden kann? Unter was leiden die meisten Frauen so?
Vieles ploppt dann so richtig auf in den Wechseljahren, wenn es dann nicht nur zyklisch zu hormonellen Schwankungen kommt, sondern wirklich tagtäglich beinahe. Aber auch zyklisch gibt es schon einige Sachen, also in der Prämenopause, wo es jetzt noch nicht irgendwie um das Nachlassen der Eierstockaktivität geht. Aber zum Beispiel Schlafstörungen in der zweiten Zyklushälfte gibt es viele Untersuchungen dazu, dass viele Frauen vor und während der Menstruation wirklich deutlich schlechter schlafen, also nicht nur kürzer schlafen, also von der Quantität, sondern auch von der Qualität her. Was auch hormonell wirklich gut zu erklären ist, weil Östrogen ist wichtig für die Tiefschlafphase, für die REM-Schlafphase und wenn das dann abfällt, das ist das Erste. Das Zweite, Progesteron wirkt angstlösend, entspannend oder die Abbauprodukte des Progesterons und wenn das eben auch abfällt, dann wird das Einschlafen oft schwieriger. Aber allein das ist ja schon etwas, wenn man das weiß, kann ich was machen. Es gibt viele, auch in der Phytotherapie, naturheilkundliche Ansätze, die den Schlaf verbessern. Ich kann auch mit bioidentischen Hormonen arbeiten, selbst schon in der Prämenopause. Und ich kann eben auch einfach liebevoll zu mir sein und sagen, okay, vielleicht, wenn ich da jetzt wichtige Termine, wenn ich mir ausruhen kann, wo ich wichtige Termine hinlege, lege ich es mir nicht unbedingt dahin, als Beispiel.
Ja, ja.
Dann gibt es viele Frauen, die auch hormonell bedingt unter verschiedenen Hauterkrankungen leiden. Herzstolpern, anfallsartiges Herzrasen, beziehungsweise sich in hormonellen Umstellungsphasen die Haut deutlich verschlechtert. Ich denke jetzt nicht nur an Akne oder unreine Haut, sondern auch Neurodermitis-Schübe oder Rosacea. Und auch ganz häufig, gerade in der späten Prämenopause beziehungsweise dann in den Wechseljahren, Intoleranzen, Nahrungsmittelintoleranzen.
Ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Bei den jüngeren Frauen, man hört ja auch immer mehr, dass Endometriose da ist. Das ist ja auch sehr schwer zu erkennen erstmal. Was kann ich mit Mikronährstoffen machen? Die erwähnst du ja auch. Denn das weiß man ja auch eigentlich wenig. Mhm.
Ich arbeite viel mit Mikronährstoffen, viel mit Studien und mit Zahlen und wissenschaftlich basiert, weil das ist einfach ja immer die relativ sichere Bank. Klar, vieles verändert sich, aber wir haben ja das, was wir haben. Es gibt ja gut geführte Studien in der Frauengesundheit, nicht ausreichend viele, aber die wir haben, die können wir ja nutzen. Und gerade was die Mikronährstoffe angeht, wissen wir, was zum Beispiel auch die prämenstruellen Beschwerden angeht, dass wir viel mit einer ausreichenden Versorgung von Mikronährstoffen verbessern können. Zum Beispiel mit den B-Vitaminen, zum Beispiel mit Zink, zum Beispiel mit Vitamin D. Und viele, auch junge Frauen, haben zum Beispiel ein Vitamin D Mangel oder auch ein Mangel der B-Vitamine, weil wir natürlich immer häufiger Mädchen und Frauen haben, die auf Fleisch verzichten oder auf tierische Produkte. Und da wissen wir einfach, wenn wir die Speicher gut auffüllen, dann verbessert sich auch viele Symptome.
Ja, Du plädierst ja auch sehr für Krafttraining. Das haben wir auch schon oft im Podcast gehabt. Was kann das denn alles? Es macht ja nicht nur die Knochen stark, wie man erstmal denkt.
Genau. Also wir wissen, dass Krafttraining ganz, ganz viel macht. Und weißt du, wenn Frauen, wenn man Frauen sagt, in der Medizin machen sie mehr Sport, dann kommt ja das Krafttraining oft so als letztes, sondern es geht ja so diese typisch weiblichen Sportarten, die uns oft so im Kopf herumschwillen, sind so diese soften Sportarten. Also wenn es wirklich darum geht, Muskulatur aufzubauen, brauchen wir Gewichte oder müssen wir gegen Widerstände arbeiten. Und wir wissen eben, dass es wichtig für die Knochendichte ist, überhaupt für das ganze muskuloskeletale System logischerweise, aber dass es eben auch präventiv wirkt auf das Herz-Kreislauf-System, was ganz wichtig ist, weil auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei Frauen Todesursache Nummer eins. Es ist nicht der Brustkrebs, der ja oft als das Schrecklichste dargestellt wird, was einer Frau passieren kann, sondern es sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Krafttraining macht was mit unserer Psyche und es macht was mit unserem Stoffwechsel, was ja auch ein großes Thema in den Wechseljahren wird oder auch davor schon, dass es schwieriger wird, das Gewicht zu halten und Muskulatur verbrennt.
Soll ich denn eigentlich schon mit 30 überlegen, wie geht's weiter? Du hast ja da diesen schönen Begriff Mitte 30 und plötzlich in between, so nennst du diese Zeit. Sollte man da auch ein bisschen eben nach vorne schauen und nicht einfach nur so weitermachen, wie man ja gerne lebt? Wie kann man da die Weichen stellen?
In between, das ist ja so eine Phase, wo sich schon einiges verändert. Und viele Frauen, so Mitte, Ende 30, wenden sich oft an mich oder auch an ihren Frauenarzt oder an ihre Frauenärztin und sagen, sie haben das Gefühl, es verändert sich was, auch hormonell, weil sie wirklich gut auch zyklisch einordnen können. Sie fühlen sich in der zweiten Zyklushälfte schlecht. Auf einmal entwickeln sie ein PMS oder ein PMDS. Und es ist medizinisch auch total logisch, Annette. Aber das ist in between. Sie sind so dazwischen und dann wird gesagt, nee, für die Wechseljahre sind sie aber noch viel zu jung. Das kann gar nicht sein. Oder wird man Hormonstatus gemacht und der ist dann okay und so weiter. Aber was da passiert, ist medizinisch ganz einfach zu erklären. Wir Frauen kommen ja mit einer Eizellreserve auf die Welt. Das ist nicht wie bei Männern, die Spermien ein Leben lang nachproduzieren können, sondern geborene Mädchen haben die Eizellen ein Paket dabei quasi. Dann gehen ganz viele natürlich auch unter. Nicht alle angelegten Eizellen werden vom Follikel freigegeben, also springen. Die Natur selektiert aus im ganz großen Stil. Aber irgendwann, und das ist, und deswegen wird es natürlich auch, was die Fruchtbarkeit angeht, mit Mitte, Ende 30 etwas schwieriger, ohne da Panik zu verbreiten. Aber ich bin ein großer Fan davon, Frauen wirklich ganz wissenschaftlich basiert aufzuklären, wie sich die Fruchtbarkeit im Leben verändert, damit jede Frau ihren eigenen Lebensplan entwerfen kann. Naja, und wenn diese Eizellreserven sich langsam dem Ende zuneigen, der Körper ist wahnsinnig schlau, dann spart er immer mal eine Eizelle, indem er einen Eisprung auslässt. Das nennen wir einen sogenannten anovulatorischen Zyklus. Wir haben ja vorhin gehört, dass aber nach dem Eisprung das Progesteron gebildet wird, das Wohlfühlhormon. Bleibt dieser Eisprung aus, gibt es das Progesteron nicht. Das heißt, viele Frauen haben dann eben einen relativ zu hohen Östrogenspiegel, das nennen wir eine relative Östrogendominanz, bei niedrigem oder fehlendem Progesteron. Und dieses Wohlfühlhormon, wenn das fehlt, können sich viele Frauen wirklich schlecht fühlen. Also abgesehen davon körperliche Symptome wie Brustspannen oder der Zyklus wird deutlich kürzer, der bei mal, weiß ich nicht, 29 Tage, jetzt ist er nur noch 23, 24 Tage. Die Blutung kann unheimlich stark werden oder auch deutlich stärker werden. Der Eisenspiegel, ne, ist ja so eine typische Phase, wo Frauen dann auch oft müde und kaputt sind und Kaller guckt nach dem Eisenhaushalt. Aber eben auch psychische Symptome wie Schlafstörungen, wie PMS und PMDS. Und das ist diese In-Between-Zeit und da fallen ganz viele Frauen durchs Raster, weil sie eben für hormonelle Veränderungen noch als zu jung betitelt werden. Also das ist das Erste. Ich rate allen Frauen, die merken, dass da irgendwas anders wird, führt ein Zyklustagebuch, schreibt auf und dann kann das im Prinzip kein Arzt oder keine Ärztin, die sich mit dem Thema auskennt, irgendwie nihilieren. Das geht nicht. Das Zweite ist, dass wir Frauen nicht wissen, dass sowohl die Muskulatur, die Muskelmasse als auch die Knochendichte schon in den 30ern weniger wird. Das heißt, da ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, anzufangen, Prävention zu betreiben.
Ein bisschen öfter so ins Gedächtnis rufen, weil klar, einfach weitermachen wie immer ist natürlich das Leichteste. Wie stelle ich denn sicher, dass mein Arzt sowas weiß und mich gut begleitet?
Du, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Das ist immer so einfach für mich, das zu erklären. Und ich hoffe, uns hören natürlich viele zu und wir vermitteln hier Wissen. Aber trotzdem braucht ja jede Frau eine medizinisch fundierte Begleitung. Ich glaube, es passiert gerade was in der medizinischen Landschaft. Mhm. Ich glaube, die Ausbildung verändert sich. Es gibt auch immer mehr Bereiche, die vor allem die geschlechtsspezifische Medizin jetzt in den Fokus stellt. Es gibt immer mehr Ärzte und Ärztinnen, die sich im Bereich der Hormone weiterbilden, fortbilden. Es gibt sie. Es gibt sie auch jetzt schon. Und ich kann wirklich allen Frauen nur raten, sich zu vernetzen. Ja, tauscht euch aus, gebt euch gegenseitig Tipps, wo man gute Anlaufstellen hat, wo man ernst genommen wird. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid bei eurem Frauenarzt oder eurer Frauenärztin nicht mehr gut aufgehoben, das kann ja auch sein. Irgendwie die Vorsorgeuntersuchung, das war immer super, oder die Schwangerenvorsorge, das war immer toll, aber jetzt irgendwie passt es vielleicht nicht mehr. Das ist ja auch keine Katastrophe zunächst. Man muss dann einfach nur jemanden finden, der die nächste Etappe mit einem geht.
Ja, wir hatten auch über die Pille gesprochen, das finde ich spannend von Freundinnen, die eben so Mädels um die 20 haben oder 18 höre ich, dass die ganz bewusst nicht mehr die Pille nehmen. Das scheint ja rückläufig zu sein.
Annette, das ist ein ganz großes Thema für mich natürlich auch im täglichen Arbeiten. Also ich arbeite, wie gesagt, in Deutschland, ich arbeite aber auch hier in Praxen in Italien und das ist auch länderübergreifend so. Und ich kann diese Skepsis oder diese Ablehnung der hormonellen Verhütungsmittel absolut verstehen. Ich kann das wirklich total nachvollziehen, weil die Pille, und ich glaube, da gibt mir auch jeder Kollege und jede Kollegin recht, das ist ja völlig ungefragt, nicht hinterfragt an alle Mädchen jeden Alters verteilt worden. Ja, und nicht nur zur Verhütung, sondern auch, wenn Pickel auf der Nase war oder Menstruationsschmerzen, ne? Also das ist ja, oder das war doch irgendwie so, alle haben die Pille bekommen und die Aufklärung darüber, weil es ist ein Medikament, hat ja im Grunde nachweislich zu wenig stattgefunden. Auch da kommen ja jetzt auch erst viele Zahlen. Was macht die Pille jetzt, abgesehen von Thrombose und Embolien? Okay, aber was passiert mit der weiblichen Lust, mit der Libido? Was passiert mit der Stimmung, das Depressionsrisiko und so weiter? Ne? Da wurde ja eigentlich nicht drüber gesprochen.
Nee.
Das wurde ja einfach gar nicht thematisiert. Das war ja quasi das Allheilmittel für alles. Und dass da Mädchen und Frauen sagen, nein, kann ich total verstehen. Hormone sind Medikamente, auch bioidentische Hormone sind Medikamente. Natürlich hat eine hormonelle Therapie eine absolute Berechtigung, wenn Mädchen vor Menstruationsschmerzen, und wir haben schon vieles ausprobiert, auch aus dem naturheilkundlichen Bereich, nicht mehr zur Schule gehen können, weil sie wirklich solche Schmerzen haben. Ich muss ja den Mädchen, ich muss ja was anbieten. Dann kann eine solche Therapie sinnvoll sein. Ich muss dem Mädchen aber zuhören, wenn sie sagt irgendwie, ich habe das Gefühl, diese Pillenkombination geht mir sehr auf die Stimmung oder was auch immer. Ne? Also, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist meiner Meinung nach einfach nicht zielführend, weil, wie gesagt, es hilft gegen viele, viele Beschwerden. Auch ich verschreibe hormonelle Therapien, auch mit synthetischen Hormonen, eigentlich tagtäglich. Und natürlich darf die Aufklärung nicht fehlen, dass Kondome zusätzlich vor Geschlechtskrankheiten schützen.
Zum Abschluss, du schreibst im Buch auch vom Konto des Wohlfühlens, auf das wir ruhig mehr einzahlen sollten. Das finde ich so einen schönen Abschluss von unserem tollen Gespräch. Was ist denn das Konto des Wohlfühlens und wie pflege ich das?
Also, wenn wir da wieder an die Hormone denken und nicht nur an die weiblichen Sexualhormone, Östrogen, Progesteron, auch Testosteron, kommt ja auch immer häufiger, jetzt ploppt ja dieses Wort Cortisol auf. Und das spielt ja auch eine große Rolle in unserem täglichen Wohlbefinden, hat einen Einfluss auch auf die Kaskade der Sexualhormone und des weiblichen Zyklus. Und ich erlebe wirklich viele, viele Frauen, denen ich schon ansehe, dass das alles wirklich auf Anschlag ist. Und da reicht dann vielleicht mal kurzzeitig ein Wellnesswochenende, aber das ist auch schön und gut, aber das ist natürlich irgendwie nicht nachhaltig. Sondern wir brauchen, also ich verordne meinen Frauen regelmäßig wirklich auf medizinischer Basis einen Raum für sich, um eben auf dieses Wohlfühlkonto einzuzahlen. Und das kann bei jeder Frau was anderes sein. Für die eine Frau ist das zweimal in der Woche, weiß ich nicht, nur Zeit, um ausreichend lesen zu können oder schlafen zu können. Die andere Frau muss sich bewegen können, muss sich auspowern. Die andere braucht soziale Aktivitäten, die andere braucht einen Rückzug. aber dass es wirklich, es geht darum, einen Safe Space für sich zu finden, wirklich diese ganzen Stresshormone runterzufahren und sich wieder selbst zu fühlen. Und jede Frau darf natürlich entscheiden, wie das richtig ist. Und das ist im Grunde das, was schon mal auf dieses Wohlfühlkonto einzahlt. Wer bin ich? Wo will ich hin? Wie fühle ich mich wohl? Wie will ich leben? Und dann ist dieses Konto natürlich auch sehr offen für eine gesunde, ausgewogene Ernährung, für eine Investition in die Knochen- und Muskelgesundheit, ausreichende Mikronährstoffzufuhr. Ich glaube, dass viele Frauen, weil wir einfach auch so aufgewachsen sind oder gesellschaftlich instruiert wurden, sehr viel eher von diesem Konto nehmen als draufzahlen.
Ja, ja.
Und es ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten meiner Meinung nach nicht besser geworden, weil der Aufgabenbereich ja noch größer geworden ist und es noch viel mehr Baustellen gibt, wo Frauen irgendwie vermeintlich funktionieren müssen. Thema Mental Load und so weiter.
Ja.
Weil die Verantwortung einfach so stark und schwer auf den Schultern liegt. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Konto im Blick haben.
Das ist ein schöner Gedanke und auch ein tolles Bild, das Konto, das ich anfüllen kann und von dem ich dann zehren kann. Also toll, wie du das verpackt hast heute. Sehr inspirierend, finde ich. Können wir denn, Judith, von den Italienern, du lebst ja schon lange da, in dieser Hinsicht auch was lernen? Haben die dich inspiriert in diesem, mit dem Konto des Wohlfühlens, mit der Lebenslust?
Ja, also wie gesagt, ich würde, natürlich ist in Italien nicht alles besser und was das Thema Frauen an Gesundheit angeht, auch vieles noch sehr rückständig, das ist außer Frage. Aber ich habe das mal zu meinem Mann gesagt, Annette, als wir ganz am Anfang hierher gezogen sind, da habe ich gesagt, seitdem ich in Italien lebe, habe ich weniger Angst vom Älterwerden, weil natürlich beschäftigt auch mich das Thema Älterwerden und ich gucke... Ja, doch, schon auch mit einer gewissen Sorge darauf. Also ich feiere es zwar öffentlich so und ich glaube auch, dass es ganz toll ist, aber natürlich schreckt es mich auch irgendwie. Ältere Menschen haben in Italien einen sehr hohen Stellenwert. Und das finde ich, Kinder und ältere Menschen, ich soll jetzt mal so sagen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Auch, dass die Integration in das tägliche Sozialleben, dass da ältere Menschen wirklich vorhanden sind und einen festen Platz haben. Abgesehen davon, dass die Italiener sehr viel, und da habe ich ja auch einen Teil in dem Buch, was wir auch sonst machen können, jetzt neben Mikronährstoffen und Hormonen, um gesund älter zu werden, das ist ja dieses, das Alter nicht als limitierenden Faktor anzusehen, sondern neugierig zu bleiben, offen zu bleiben. Und das erlebe ich hier einfach dadurch, dass die Generationen zusammenleben und dass die älteren Menschen fester Teil der Gesellschaft sind und überall quasi dabei sind. Und natürlich dieses wahnsinnige Augenmerk auf das gute Essen. Also Essen ist hier einfach Lebenskultur, Lebensqualität. Das ist, die Ernährung hat hier einen ganz besonderen Stellenwert. Und viele, gerade so, wenn man jetzt, auch ich habe ja arbeitet in der Praxis in der Toskana, da sind, also ältere Menschen sind einfach sehr mobil und sind viel an der frischen Luft. Und wie gesagt, sie sind einfach Bestandteil der Gesellschaft.
Ja, sehr inspirierend. Also ich habe bei dem Gespräch jetzt ganz viel Wertschätzung mitgenommen, fällt mir gerade auf. Für den eigenen Körper, für gutes Essen, für ältere Leute, dass man irgendwie mehr aufeinander zugeht. Also ganz lieben Dank, Judith, für das offene und inspirierende Gespräch. Toll, dass
Danke
du da warst.
Danke dir von ganzem Herzen, das war toll.